Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ach, es ist immer so schön, Lobpreis zu machen. Wenn ich mir immer wieder die Texte anhöre oder eben mitsinge, dann denke ich mir immer wieder, ja genau. Genau, was der geschrieben hat, ja genau. Da spüre ich richtig, dass er sagt, das ist aus dem Herzen gekommen. Ich habe irgendwo den Eindruck, dass Gott heilen möchte heute. Und ich habe so Körperteile, und zwar Ohren, Knie und Fersen. Schulter war nicht dabei, aber ich. Oft ist es so, dass Gott wirklich an der Stelle wirkt. Es ist immer auch nicht einfach, das auszusprechen, und dann denkst du hinterher, keiner hat sich gemeldet. Aber die andere Seite ist ja auch, oft merken wir es gar nicht, dass schon Gott in unserer Berührung ist, dass er die Knie und die Fersen und die Ohren anrührt. Und morgen sagst du auf einmal, tatsächlich, es ist was passiert. Und das wünschen wir uns natürlich, und ich habe mir gedacht, okay, ich muss es sagen. Wir sind jetzt beim vierten Teil der Frucht des Geistes. Und ihr wisst, das erste Mal war die Liebe dran, und beim zweiten Mal die Freude, und beim dritten Mal nochmal die Freude. Ich habe das so auf dem Herzen gehabt, zweimal über die Freude zu sprechen. Und dieses Mal ist es die Treue. Eigentlich wäre der Frieden dran gekommen, wenn wir nach Galater 5, 22 und 23 gehen. Da steht dann eben Liebe, Freude, Frieden. Aber ich habe so am Herzen gehabt, über die Treue zu sprechen. Und da bin ich auch an der Stelle gleich am Anfang, dass ich sage, danke für eure Treue. Für die Treue, dass ihr in die Gemeinde kommt, dass wir Schwester und Brüder, dass wir Geschwister heißen, dass wir wissen, wir gehen den Weg gemeinsam. Danke für eure Gebete, für eure Spenden, für eure Zehnten, für eure Dienste, für alles, was ihr ausmacht. Und ich habe mir gedacht, ich will eigentlich immer vorgehen und sagen, danke, danke. Gemeinde kann nur sein, wenn es mehr sind. Einer allein oder zwei allein. Okay, zwei sind schon eine Gemeinde, aber es ist echt klein. Und wenn man sich irgendwie ein bisschen wetzen soll, dann tun sich zwei schon manchmal hart, aber wenn es dann ungefähr 100 sind, dann wird es noch schwieriger. Aber es ist schön, wenn wir miteinander den Weg gehen. Und in Berlin gibt es eine Gemeinde, die heißt Gemeinde auf dem Weg. Und ich habe mir immer gedacht, wenn es was anderes geben würde als diesen Namen christliche Gemeinschaft, charismatisches Zentrum, dann würde ich mir eher so wünschen, Kirche auf dem Weg. Weil wir alle auf dem Weg sind. Der eine ist ein bisschen weiter hinten, der andere ein bisschen weiter vorne. Die meisten sind irgendwo so mittendrin. Und es ist gut zu wissen, keiner ist perfekt von uns. Jeder bringt seinen Teil dazu bei, dass Gemeinde einfach auch Gemeinde sein kann. Und die Treue, das ist so eine Facette oder eine Eigenschaft der Frucht des Geistes. Das ist ein Wesenszug Jesu Christi. Das ist so was ganz was Besonderes, wo ich sage, das ist eine super Eigenschaft, die uns Gott so mitgibt, aber die vor allen Dingen von Gott kommt. Treue heißt zu sein, glaubwürdig zu sein, vertrauensvoll zu sein, Versprochenes einzuhalten, zuverlässig zu sein. Wie wichtig ist es, dass man sich auf andere verlassen kann? Und ich möchte nochmal daran erinnern, habe ich schon mal gesagt, diese neuen Eigenschaften der Frucht des Geistes, die kann man nicht einfach durch eigene Leistung irgendwie produzieren. Du kannst dich nicht anstrengen und sagen, heute strenge ich mich ganz besonders an, da habe ich lauter Freude. Wenn ich mich ganz besonders anstrenge, dann bin ich freundlich. Nein, das reicht nicht. Es ist auch kein Zufall oder Glück. Es liegt einzig und daran, an Jesus Christus nahe zu sein. Das haben wir heute auch wieder gesungen, dass wir nah an seinem Herzen sind. Je näher wir an seinem Herz dran sind, umso besser ist es und umso leichter wird es geschehen. Ein Lied heißt irgendwie so, näher zu dir, mein Gott. Dann, wenn wir nah dran sind, wachsen die Früchte oder die Frucht automatisch. Da brauchst du fast nichts mehr zu tun, sondern einfach offen zu sein, dass der Geist Gottes wirkt, und dann passiert's. Das zweite ist natürlich der Zeitfaktor. am liebsten hätten wir alles gleich, besonders die Geduld. Da sagen wir mal, Herr, schenk uns Geduld, aber möglichst schnell. Aber es ist ähnlich wie mit dem Gras, das wächst. Du kannst dem Gras nicht befehlen und sagen, in Jesu Namen wachs schneller. Oder du schimpfst auf das Gras oder du fängst vielleicht sogar noch an, ein bisschen zu ziehen, nachzuhelfen oder anzufeuern, komm Gras, wachs jetzt schneller. Das funktioniert alles nicht. Es ist einfach, Wachstum braucht Zeit. Und wer schenkt das Wachstum? Ganz einfache Frage, einfache Antwort. Der Herr. Er bestimmt aber auch das Tempo vom Wachstum. Ihr kennt sicherlich die Stelle in 1. Korinther 12, Vers 11, wo es um die Gaben geht und dann heißt es, dass der, wenn ich es einschalten habe, dann geht es, gell? Ah, schau hin. 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt einem jeden aus, besonders aus sogar, wie er will. Wie wunderbar ist es, er teilt besonders aus. Und so wie er die Gaben austeilt, so wirkt er auch mit der Frucht, mit dem Wachstum. Dass wir nicht sagen, jetzt müsste es schneller gehen oder oh, jetzt ist man zu schnell. Der Herr weiß genau, was wir verkraften und wie wir es brauchen. Wenn wir uns diese Eigenschaften ansehen, dann wissen wir auch, dass die ungleichmäßig wachsen. Du bist nicht überall gleich mit der Liebe, mit der Treue, mit der Freude, mit der Geduld. Irgendwo bist du vielleicht relativ klein, dass du sagst, oh, das ist nur, wenn man von einer Rebe spricht, eine ganz kleine Traube. Aber wir dürfen die Hoffnung haben, dass der Geist Gottes in uns wirkt und dass auch das wächst und wächst. Die Treue, habe ich gesagt, ist eine gute Eigenschaft von meinem leiblichen Vater. Er war treu in der Ehe und ich sage dann immer so viel ich nachvollziehen kann. Man weiß ja manchmal nie, man sagt immer so, okay, irgendwas passiert im Verdeckten oder im Heimlichen oder im Dunkeln. Aber so, was ich gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, mein Papa ist da treu. Er ist treu gewesen in seiner Arbeit, als Betriebsschlosser, 49 Jahre gearbeitet. Und er war treu in seinem Verein, den er gegründet hat, einen Fußballverein mitgegründet hat, 1955, da war er noch ganz jung. Aber da war er treu bis zum Schluss hin. Den Verein, den gibt es jetzt so gut wie nimmer, aber er ist bis zum Schluss geblieben. Und jetzt könnte man so sagen, so schön, naja, da hat man was in die Wiege gelegt bekommen, gibt ja so den Ausspruch. Oder man hat ein bisschen was vererbt. Aber jetzt sage ich mal zum anderen, und das ist wahrscheinlich bei den meisten von uns, dass die Väter oder die Mütter gar nicht bekehrt sind, dass sie gar nicht Jesus Christus nachfolgen. Und dann sind wir so mehr oder weniger, Pastor Thier, da sagt immer die Eisbrecher. Und was hast du alles von deinen Eltern mitbekommen? Überleg mal. Das ein oder andere Gute, aber wenn sie keine Christen waren, keine richtigen Christen, wie wir so sagen, was haben sie dir alles mitgegeben? Wenn du die Fleischeswerke in dem Galater 5 anschaust, dann liest du da von Neid, von Eifersucht, von Zorn, von Jähzorn. Ich habe erst in den letzten paar Wochen mit ein paar Geschwistern gesprochen und du denkst dir so, ah, das sind so ganz feine Schäfchen. So, ah, die sind so lieb. Und die meisten haben gesagt, oh, ich war so jähzornig. Was Zorn mit uns machen kann, wo dann weitergeht in Feindschaft, so steht es bei den Fleischeswerken, und noch drüber hinaus vielleicht bis hin zum Mord. Und man denkt sich, ich doch nicht. Aber was kann alles passieren, wenn wir richtig in Rage sind? Und das ist aber so mehr oder weniger eben der alte Adam. Aber wenn wir treu sein wollen, wen brauchen wir da? Da brauchen wir einen Herrn, da brauchen wir einen Heiligen Geist, der wirkt. Und das Schöne ist, dass wir alle wissen, der Heilige Geist will wirken. Er will, dass du vorwärts, dass ich vorwärts komme. Er will einfach, dass wir dranbleiben an Jesus. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob es ein besseres Bild als wie den Weinstock gibt und die Reben. Dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Wir hängen einfach so dran. Aber wenn wir nachschauen, wir hängen wirklich dran, weil wir leben von ihm. Die Rebe lebt vom Weinstock. Und wir haben es vorher gesungen von der Quelle. Er ist unsere Quelle. Und wenn wir an ihm hängen, müssen wir nie mehr dürsten. natürlich auch nicht hungern. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Und wenn das die Frucht heranreift, vielleicht habt ihr schon mal den ein oder anderen Menschen um euch herum gehört, der gesagt hat, so jemand wie dich habe ich noch nicht erlebt. Oder du bist irgendwie anders. Und wie gut ist es zu wissen, dass wir anders sind. Warum? Weil wir einen anderen Herrn haben wie die meisten Menschen. Konnte man sich auf Jesus verlassen? Kann man sich immer noch auf ihn verlassen? Blöde Fragen, gell? Aber es ist gut, wenn man einfach weiß, man ist dabei und man sagt ja dazu. Und wie wichtig ist es, ihm nachzufolgen, ein Ebenbild von ihm zu sein, also das so zu machen, wie wir es im Wort Gottes immer wieder lesen. Wo wird Treue versprochen? Volltreffer, oder? Ich weiß nicht, woanders so Treue versprochen wird wie in der Ehe. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 37 Jahre verheiratet und wir wissen, dass wir uns treu waren die Jahre. Und das ist das Gute, einfach zu wissen. Wenn ich an die hohen Scheidungsraten denke, jede dritte Ehe wird geschieden, aber ich glaube, es ist schon mehr in die Richtung fast jede zweite. Und es ist furchtbar. Und letztendlich haben manche, früher hat man einfach so einen Handschlag gegeben und das hat gegolten. Oder man hat sich das Wort gegeben in anderen Dingen und das hat auch gereicht. Und heute ist es oft so, naja, mei, ach, na, habe ich heute mal ein Versprechen nicht gelöst. Oder dass manche sagen, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Habe ich auch schon welche gehört, die einfach das so sagen und damit alles erledigt. Aber es ist nicht erledigt. Es haben viele junge Ehepaare hier geheiratet. Und gerade so aus der früheren Vergangenheit, wie wir immer gesagt haben, die jungen Erwachsenen. Und da waren manchmal junge Männer und junge Frauen vorne und ich habe mir gedacht, wow, was hat der für ein Eheversprechen gegeben? Ich habe gleich innerlich gezittert. Ich musste damals weder die Predigt halten, noch die Moderation machen. Durfte einfach so mit dabei sein. Und dann habe ich gedacht, wow, ich habe gezittert, was er gesagt hat. Und mittlerweile sind sie geschieden. Ich habe es vor kurzem erfahren. 2 Kinder in der Familie und jetzt haben wir den Salat. Und das ist das Traurige eigentlich. Man steht nicht mehr zu seinem Wort. Und auch die Frau, wenn man das jetzt mit 2 N sagt, das Mann. Meine Frau und ich, wir werden im April dann 40 Jahre zusammen sein. Auch die Verlobungszeit davor und die Freundschaftszeit. Und das könnte man schon ein bisschen sagen, ja, da ist man schon stolz drauf. So ein wenig wenigstens, so ein kleines bisschen. Aber ich weiß, man soll sich nicht rühmen. Man soll nicht sagen, ha, 4 Jahrzehnte haben wir jetzt schon mal hinter uns und wer weiß, was noch kommt, alles an Jahren. Aber es ist einfach Gnade. Das ist der wichtige Blick, zu sagen, nee, das haben nicht wir gemeistert, sondern Gott hat viel Gnade geschenkt. Und jetzt können wir überlegen, sind es die guten letzten 30 Jahre, wo wir mit dem Herrn gegangen sind, oder sind es auch die grob 8, 9 Jahre vorne dran, wo wir ohne Gott gegangen sind? Wahrscheinlich sind es alle 40 Jahre dann, wo Gnade von Gott da war. Wenn ich so an das erste Viertel unserer gemeinsamen Zeit denke, wo eben Gott nicht dabei war, natürlich hat es Versuchungen gegeben. Und man musste schlucken und sagen, nee, mache ich nicht. Aber die Versuchungen sind da. Und einen Schritt weiter, als ich dann, sage ich mal, Christ geworden bin. Meine Frau hat so gesagt, im ersten halben Jahr hat sich nicht viel verändert. Ich habe mir an manchen Stellen schon gedacht, ich bin der Held. Jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich Gott und jetzt kann ich immer wieder Sprüche raushauen. Und ich habe gearbeitet als Maschinenschlosser in einer Werkzeugmaschinenfirma. Und wer mit Handwerkern schon mal zusammen war, länger gearbeitet hat, da gibt es derbe Sprüche. Da wird aufs Blech kaut. Und da wird über Frauen gesprochen. Meistens nicht über die Ehefrau, wenn über die Ehefrau, dann nichts Gutes. Und dann erzählt man dann, was man mit anderen Frauen für Geschichten hat. Und ich habe mir damals gedacht, boah, ich bin Christ, jetzt haue ich auch einen raus. Und dann habe ich gesagt, ich, wenn auf der Bettkante einer anderen sitzen würde, ich würde nochmal aufstehen, würde sagen, tschüss, ich bin meiner Frau treu. Dann haben die zwar irgendwie so geschaut, die einen haben gesagt, spinnst du? Die anderen haben es irgendwie cool gefunden. Und ich habe mir später gedacht, war eigentlich blöd, oder? Man muss als Christ viel früher die Reißleine ziehen. So wie es uns Jesus in seinem Wort sagt, dass wenn wir schon mit den Augen begehren, dass es dann eigentlich schon Ehebruch ist. 1. Korinther 10, Vers 12. Ja, den haben wir ja. 10, Vers 12, genau, das ist der nächste. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Das Wort hat mir immer geholfen, treu zu sein, auch in anderen Dingen. Das ist so wichtig, dass wir nicht stolz werden, dass wir überheblich werden und sagen, ha, was ich schon alles geschafft habe, sondern einfach sagen, der bewahrt vor Hochmut und vor Überheblichkeit. Wir sagen, in guten Zeiten, denkt man da über Trennung nach? Eher nicht. Gibt es natürlich auch Beispiele. In schlechten Zeiten denkt man schon eher dran, dass man sich trennt. Aber für alle Ehepaare, die heute hier sitzen oder die, die vielleicht noch in Zukunft heiraten oder sich das irgendwann mal anhören, zieht diese Option nicht. Zieht die Option nicht, ich kann mich ja mal, wenn es ist, trennen. Einfach nur einen Gedanken dafür verschwenden, ist nicht okay. Es muss gearbeitet werden an der Arbeit. Es muss immer wieder irgendwie was passieren, damit die Ehe gut und besser wird. Römer 12, Vers 2. Die vom Bibelstudium, die werden sagen, schon wieder. Ich glaube, das wird oft genommen. Ich glaube, das ist die Übersetzung aus der Neues Leben Bibel. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Da steht schon mal was vom Verhalten und Gewohnheiten der Welt. Wir sind so geprägt, was alles in der Welt los ist, dass man immer wieder in dieses Fahrwasser reinkommen könnten. Aber da steht dort, dass Gott uns verändert durch die Denkweise zu neuen Menschen macht. Und das ist immer wieder notwendig. Meistens durch den Geist Gottes oder durch das Wort Gottes. Das ist unsere Hilfe, dass wir in unserer Denkweise uns verändern. Alle Gedanken beeinflussen unser Leben. Egal, ob sie gut sind oder ob sie schlecht sind. Dein Handeln und dein Tun beruht auf vorhergehende Gedanken. Das, was da im Kopf und im Herzen passiert, wird irgendwann zu Worten und zu Handlungen. Ihr kennt, ich habe jetzt gleich so einen Spruch, ihr kennt es bestimmt, die einen ordnen es den Talmud zu, die anderen ein chinesisches Sprichwort, die anderen sagen an Amerikaner oder Engländer, die nächsten sagen, das ist irgendwo in einem Kloster in England gehangen. Keiner weiß so genau, wo das herkommt, aber das kennt fast jeder. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Was wir hier entdecken, ist, dass immer steht, achte. In den Sprüchen steht es auch oft so, achte oder bewahre dein Herz, denn aus ihm fließt das Leben. Und wie oft müssen wir wirklich achten, gleich am Anfang, auf die Gedanken, was dann kommt an Worten und an Handlungen. Und ihr kennt es, wenn man was öfter gemacht hat, dann schleift sich das ein. Dann wird aus einer Handlung, aus dem Tun, wird was, was sich eingeschliffen hat und ist eine Gewohnheit. Und was braucht es da? Da braucht es das Wort Gottes, dass wir solche Gedankengebäude zerstören. Mit dem Wort Gottes, ihr wisst, es steht im 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, steht so, dass wir die Gedankengebäude einreißen sollen mit dem Wort Gottes, dass wir das unter den Gehorsam Jesu Christi bringen sollen. Die Frucht des Geistes ist eigentlich alles Gute. Aber wenn unser Charakter so ausschaut, dass in uns Unfrieden ist oder Ungeduld oder eben Zorn, dann sind wir nicht auf der Seite von Gott. Unser Charakter soll so sein, Freude, Friede, Freundlichkeit, Liebe, Güte, Geduld, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Manche schreiben zu dem Schicksal eine höhere Macht, die in einer nicht zu beeinflussenden Weise das Leben bestimmt und lenkt. Wer bestimmt uns und wer lenkt uns? Das ist auch immer wieder die Frage dahinter, wenn komische Gedanken kommen, dass wir dran denken, wer ist es? Jesus hat in seiner Bergpredigt, habe ich vorher erwähnt, der hat auch schon vorher eigentlich die Gedanken verurteilt und nicht so, natürlich das, was hinterher ist, ist ja noch viel schlimmer. Aber er hat immer wieder gesagt, die Schuld des Mörders beginnt doch da, wo er den anderen Idiot oder Dummkopf nennt. Und irgendwann wird es der Feind und dann wird es noch schlimmer. Und genauso ist es, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Treuebruch. Sehen, Begehren, Treuebruch. Und es gibt Augenblicke, wo unsere Treue geprüft wird. Das ist im nächsten 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu, da haben wir es wieder, er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Das ist das Wichtige, dass wir auch das wissen, dass es immer wieder passieren kann, dass wir versucht werden, aber dass Gott uns hilft, dass er sich auf uns verlassen kann. Diese 9 Wesenszüge von Galater 5, die nennt man auch Beziehungsbegriffe. Das hat Auswirkung auf unser Miteinander. Diese Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung. Das hat eine Auswirkung auf unser Miteinander. Michael Fischer war im letzten Monat da und da hat er über Beziehungen gesprochen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ertragt euch einander, ertragt einander. Und da heißt es natürlich in dem Vers auch, unvergebt einander. Dann heißt es noch, betet füreinander, nehmt einander an. Also mir war das vor Jahren ganz, ganz wichtig, dieses Einander. Egal, wo du das in der Bibel liest, wir haben nicht bloß ein Nebeneinander oder Hintereinander, sondern ein Miteinander und ein Füreinander. Ich weiß nicht, wie oft ihr auf die Homepage schaut, da steht etwas. Nämlich genau das. Steht so als kleine Überschrift, einander verbindlich sein, und dann heißt es, mit Verbindlichkeit können wir uns aufeinander verlassen. Wir wollen uns verpflichten, treu in unserem Leben und Dienst zu sein. Einfach kurz und knackig. Und jeder, der es liest und der Gemeinde sucht, sagt sich vielleicht, da möchte ich mal vorbeischauen. Wenn die das so leben, da will ich mich mit einbringen. Treu mit der Familie, treu mit den Mitmenschen, treu mit Gemeinde und mit Gott. Der Zettel, da ist so ein Zeichen Alpha und Omega drauf, das ist unsere in Anführungsstrichen Mitgliederaufnahme, die liegt in dem Regal im obersten Fach unterhalb des Fernsehers im Foyer. Und da steht drauf Grundsätze zur Verbindlichkeit in unserer Gemeinschaft. Und da kommt als 9. Punkt von 10 Punkten, oder sind es 12, weiß jetzt gar nicht mehr genau, als 9. Punkt kommt die Treue. Und dann stehen meistens unter diesen Begriffen mehrere Bibelstellen. Galater, ich glaube 6, Vers 2 ist, trage einer des anderen Last. Dann Hebräer 10, Vers 25, dass wir uns zur Liebe anreizen sollen und die Versammlungen nicht verlassen sollen, wie es einige zu tun pflegen. Und Malachi 3, Vers 10, dass wir den Zehnten bringen sollen. Das ist unter anderem in dieser Mitgliederaufnahme drin. Wer Mitglied werden will, wir werden demnächst wieder mal eine Mitgliederaufnahme machen. Ich werde mal einzelne ansprechen, aber kommt bitte auch auf mich zu. Wir tun das gerne. Das Leitungsteam. Wir sind 10 Leute im Leitungsteam und stellt euch vor, da haben wir, sage ich mal, grob 3 Jüngere drin und dann 7 alte Hasen. Ich sage es so einfach so nett, weil die sind schon so ewig lang in der Gemeinde. Und es war uns für den Neuaufbau von Leiterschaft wichtig, die Treue. Und die anderen 7 ist jeder mindestens 30 Jahre schon in der Gemeinde. Und es ist schön zu wissen, hey, die haben nicht so drauf geschaut, natürlich auf die guten Zeiten, aber dann gab es mal ein bisschen weniger gute Zeiten, dann gab es auch nicht ganz so schöne Zeiten und auch schlechtere Zeiten. Und die haben nicht gesagt, okay, Flinte ins Korn und abhauen, sondern die waren treu der Gemeinde. Und ich weiß, dass hier herin noch mehrere sitzen, die über 30 Jahre sind. Darum habe ich vorher schon gesagt, danke für eure Treue. Wem ist es mehr oder weniger wurscht, ob gute Zeiten oder schlechte Zeiten sind? Eigentlich keinen, gell? Aber ich sage jetzt mal, Gott ist es mehr oder weniger wurscht, ob die Zeiten gut oder schlecht sind. Er ist treu. Egal wie es ist und wenn noch so ein Chaos auf der Welt ist, er ist treu. Und das ist das Wunderbare, dass wir das wissen, im Vergleich zu mancher Untreue auch von uns. Psalm 36, Vers 6. Da heißt es, Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, manche schreiben Treue, so weit die Wolken gehen. Weiß jemand, wie weit der Himmel ist? Nicht einmal die Wissenschaftler, der Schari weiß. Also, weiß jemand, wie weit die Wolken ziehen? Nein. Und ich denke, das ist immer, wo wir mit unserem Wortschatz kämpfen, wahrscheinlich auch der Psalmist, und hat gesagt, okay, jetzt haue ich mal einen raus und sage, wer weiß, wie weit der Himmel ist, so weit ist seine Güte, seine Treue. In Josua 21, Vers 45 steht, von allen Segensverheißungen, die der Herr dem Hause Israel gegeben hatte, war keine einzige unerfüllt geblieben. Alle waren eingetroffen. Ist das schön, das steht nochmal im 1. Könige 8, weiß es im Vers nicht, 45 oder so. 1. Könige 8 auf alle Fälle, steht es auch nochmal drin. Alle wurden erfüllt. Das beobachtet man manchmal gar nicht so. Man denkt so, warum soll das in unserem Leben anders sein, wenn göttliche Verheißungen da sind? Und wenn wir die Bibel immer wieder aufschlagen, dann werden wir sehen, wie die Verheißungen in Erfüllung kommen, was vielleicht noch fehlt. So steht außer Frage, dass wir den Herrn unseren ersten Platz geben in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Aber er hat auch Gemeinde gegeben als Übungsfeld. Und da dürfen wir beweisen, eben durch die Frucht des Geistes, wie wir miteinander umgehen und dass wir vor ihm einfach, sage ich mal, als treu erachtet werden. Letzter Vers und dann habe ich nur ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob das jeder so gerne mag, Fragen stellen. Aber ihr müsst dann nicht antworten. Josua 14, Vers 8, das ist der letzte Vers. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Ihr kennt es, da ist er zu Josua gegangen und hat gesagt, gib du mir jetzt mein Erbteil. Und dann ist er eben so mit diesen Worten auf ihn zugegangen. Die anderen 10 Kundschafter damals, schreibt er hier, sind zwar mit uns hinaufgezogen, machten aber das Herz des Volkes verzagt. Und im Endeffekt nur du, Josua und ich, wir haben es gepackt. Wir sind treu geblieben und dann hat er sein Land bekommen. Ich habe jetzt Fragen, die habe ich jetzt nicht hier auf der Folie. Und die Ingrid Fauer hat hinten einen Stoß, es kann sich jeder dann diesen Zettel mitnehmen. Es ist was, das kannst du jeden Tag einfach mal durchlesen, damit du weißt, wo du stehst. Soll keinen Druck ausüben, aber es ist schon mal gut, wenn man sich manche Fragen stellt, die man vielleicht an die man gar nicht denkt. Zum Beispiel, welchen Stellenwert hat die Gemeinde für dich? Wie gesagt, nicht antworten, sondern einfach mal überlegen. Und ich gehe dann an manchen Stellen einfach schneller durch. Kommst du in den Gottesdienst, wenn es in deine Wochenendplanung passt oder hat die Versammlung hier oberste Priorität für dich? Einfach mal überlegen. Ich denke an Frieda, sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Sie hat gesagt, für ihre Generation hat sie gesagt, gibt es gar nichts anderes, als in den Gottesdienst zu gehen. Natürlich ist da mal der ein oder andere goldene Hochzeit von jemandem zu feiern oder 50., 60., 70., 80. Geburtstag oder wie immer. Aber ich empfinde, dass das lockerer geworden ist, dass man manchmal aus eher nichtigeren Gründen auch sagt, ah, ich muss dahin. Man kann auch Kompromisse schließen oder zu den Personen sagen, ich gehe in Gottesdienst und danach komme ich. Oder ich komme aber nicht da, wo ihr meint, und ihr bleibt ja länger da dort. Ich entdecke manche, die nicht nur nach 3, 4, 5 Wochen erst einmal wieder kommen, sondern auch nach 6, 7, 8 Wochen so einen Rhythmus haben. Jetzt werdet ihr sagen, ja, die sind ja heute wieder nicht da. Aber ich gebe denen auch den Zettel. Ist es dir zu mühsam, dir neben Familie und Arbeit auch noch eine Kleingruppe oder einen Hauskreis oder die Bibelstunde zu besuchen? Oder ist es dir wert, dich mit Geschwistern im Glauben einfach auszutauschen? Und glaub mir, ich kenne auch das Gefühl, wenn es Abend wird und es ist Hauskreis und du denkst so, aber es lohnt sich. Immer wieder sitzt du danach da und denkst dir so, gut, dass passiert ist. In meinen Anfangsjahren war ich im Fürbittekreis, gleich steil eingestiegen im Fürbittekreis gewesen bei Anton und Marianne Hölzelhammer. Und die haben mir gedacht, wow, was die alles beten. So. Und jedes Mal habe ich irgendwie so immer gedacht, na, heute gehst du nicht. Und dann bin ich hingegangen und es war so super. Und auch heute haben wir ja nach Hauskreis, und also nicht heute, aber heutzutage. Und es ist echt schön. Es tut so gut, wenn eine Schwester, wenn ein Bruder dich irgendwie ermutigt oder vielleicht gerade was ansprichst, wo du sagst, boah, jetzt wenn ich in den Hauskreis gegangen wäre, hätte ich es gar nicht mitgekriegt. Also es lohnt sich. Was ist deine Priorität? Mit welcher Erwartung gehst du in den Gottesdienst? Als wenn du einer bist, der immer geht, könnte man schon wieder sagen, ist es bei dir vielleicht nur Routine? Einfach mal nachdenken. Geh ich einfach so, weil ich sage, ja, man geht halt Sonntag. Kann auch Routine werden. Schaust du zwischendrin heimlich auf die Uhr und hoffst, dass es heute nicht mehr so lange dauert? Dann sage ich mir immer, 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden in der Woche ist eigentlich nicht so viel, oder? Wenn man woanders dann nicht mehr hingeht. Wenn man woanders noch hingeht, kann es natürlich zu viel werden. Kann. Oder erwartest du, dass du Gott hier begegnest? Jetzt kommt was von mir. Ich stehe ja öfter da vorne, auch bei der Moderation, und letzte Woche bin ich hinten gesessen. Es ist immer wieder erstaunlich, um 9:55 steht man da vorne und du denkst, wo sind die heute alle? Da ist ja nur die Hälfte da. Und so gegen 10:30 ist dann der Rest da. Natürlich kann die S-Bahn später kommen, die U-Bahn, man kriegt die Verbindung nicht so hin und her. Irgendwas, der Parkplatz ist hunderte von Meter weg oder so. Kann passieren. Aber mir kommt es immer wieder so vor, als wenn es eher so auch schon fast Routine ist. Man kommt halt ein bisschen zu spät. Und dann habe ich mir gedacht, glaubst du oder erwartest du, dass Gott dir begegnet? Jetzt stell dir vor, der ist um 9:50 ist der schon da. Aber du kommst erst um 9:20. Und dann ist er gegangen. Natürlich geht er nicht. Aber da war vielleicht schon das Wort, das du hören hättest sollen, oder die Strophe, die wir gesungen haben, und du bist zu spät gekommen. Gott hat auch, versteht Spaß, gell? Also, rechnest du mit seinen Reden und rechne wirklich vom Begrüßungsdienst unten, bis du nach dem Kaffee trinken wieder rausgehst und vielleicht geht nur eine Schwester mit dir zur U-Bahn davor. Genau in diesem Zeitraum rechne damit, dass Gott durch irgendwas spricht. Nicht nur durch die Predigt. Bist du aufmerksam in der Predigt? Willst du dir möglichst viel behalten? Ich tue mir immer einen Zettel rein in die Bibel. Manche nehmen sich die Bibel schon gar nicht mit. Gut, man hat ein Handy auch oder so. Aber wie magst du dir Notizen? Ich habe jetzt nicht ganz so aufgepasst, aber ich habe gemerkt, dass der Reinhard hat eine Notiz gemacht irgendwie, gell? Lässt du die Fragen an dich heran? Jetzt sind gerade richtig ein paar Fragen gekommen. Nimmst du die Lieder als Lückenfüller oder als Chance, Gott zu loben? Für mich ist es sowas Besonderes. Ich sage mir immer so, ich habe eine Liveband hier, die habe ich daheim nicht. Und klar kannst du eine CD einschalten oder übers Internet was herholen. Aber das ist schon was Besonderes. Und egal, ob da mal ein Takt nicht ganz so stimmt oder was, es ist natürlich, es ist schön, Gott zu loben. Und ich denke mir immer, okay, meine Frau könnte mir daheim einmal einen Lobpreis spielen, aber ist nicht der Fall. Darum genieße ich das jetzt hier und es ist ein Privileg für mich. Was sind deine Erwartungen? Jetzt gehe ich ein Stück weiter. Deine innere Haltung. Wie pflegst du deine Gottesbeziehung? Was bedeutet dir die Bibel? Ich glaube, bei manchen ist sie nicht unbedingt so in griffbarer Nähe, greifbarer Nähe. Manchmal vielleicht irgendwo da, wo es, oh, doch habe ich es hingelegt. Wie betest du, wie begegnest du Gott? Die ganz normale stille Zeit ist okay, aber es gibt viele Dinge. Und ich meine mehr, wie machst du das dann im Alltag? Betest du zwischendrin auch oder hast deine Bibel dabei oder wie funktioniert das Ganze? Es geht ja darum, Gott mit in den Alltag zu nehmen. Und ich habe auch nicht mit meiner Frau so feste oder intensive Zeiten vom Austausch und so. Aber wenn das einmal längere Zeit nimmer ist, ich sage jetzt einmal so, dann stimmt was nicht. Und das Gleiche ist mit Gott. Wenn da längere Zeit kein Kontakt ist, meine Frau wäre richtig sauer. Wenn sie sagt, vor lauter Arbeit ist sie nicht richtig mit der Zeit mit Jesus unterwegs gewesen. Er sagt, jetzt mache ich aber gar nichts mehr, jetzt hocke ich mich hin, jetzt kriegt Jesus seine Zeit. Und das ist wichtig. Teste es einfach mal aus, wie wir heute gesungen haben, wie ich vorher gesagt habe, enger noch dran zu sein an Jesus. Dass du ihm noch ein bisschen mehr Zeit schenkst und vielleicht so wie es Johanna Planet schon mal gesagt hat, einfach nur da sitzt und hörst und nichts tust. Das tut so gut. Ich habe das die Woche mal so getestet und ich sage euch, da ist dieser Tag gelaufen und ich habe mir gedacht, boah, das ist ja schon fast unheimlich. So gut war der. Aber ich glaube, dass es immer wieder ist, wie eng, dass wir an Jesus dran sind. Und dass wir ihm vielleicht nicht nur die bisschen übrige Zeit geben, sondern wenn es geht, schon ziemlich früh dem Herrn der Zeit einberaumen, damit wir gut unterwegs sein können. Ich sage am Schluss einfach nur, Gott ist treu. Die Frage ist immer wieder an uns, wollen wir auch treu sein? Amen. Geben wir Gott einmal einen Applaus. Ich bete noch für euch. Vielleicht können wir einfach zum Beten aufstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Christopher sagt, ich habe noch was am Herzen. Aber ich bete jetzt einfach mal. Vater, danke, dass wir das erlebt haben in den Jahren oder wie lange wir auch mit dir gehen, wie treu du bist. Immer und immer wieder denke ich an die Gitarre von meiner Frau, an die erste Gitarre, wo es einfach hieß, Christen können enttäuschen, Christus nie. Und Herr, das haben wir alle erlebt, Herr. Wie wunderbar ist es, dass du der treue Gott bist, der ja den Israeliten dann zwischendrin verheißen hat, dass alle Verheißungen erfüllt waren oder dass die gemerkt haben, der Josua und so weiter, dass sie gesehen haben, wow, wie treu bist du. Und Herr, das hat keine Veränderung stattgefunden bis in unsere heutige Zeit. Die heutige Zeit ist furchtbar, ist schlimm, aber du änderst dich nicht. Du bist der treue, wunderbare Gott. Und danke, Herr, dass du uns erlöst hast, Herr, so wie wir es jetzt gerade feiern durften im Abendmahl. Danke, dass du uns errettet hast. Danke, dass wir deine Kinder heißen dürfen, Herr, dass wir uns freuen können über jeden Augenblick und dass du es einfach geschenkt hast aus Gnade, Herr. Herr, wir haben nichts hinzugetan, aber du hast uns aus Gnade errettet. Danke, Herr, für deine Liebe und für all die Wesenszüge, die in diesem Galater 5 drinstehen. Danke, Herr, dass du uns dahin bringen möchtest, Herr, dass wir noch mehr ein Ebenbild sind wie du. Herr, dass die Leute wirklich bei uns anklopfen und sagen, ich möchte es auch haben. Herr, und vergib uns unsere Schuld, Herr, da wo wir nicht treu waren. Herr, auch das ist nicht selbstverständlich, dass wir immer treu sind. Und danke, Vater, dass du immer wieder durch deinen Geist sprichst, dass du immer wieder auch durch dein Wort sprichst, Herr, dass du uns wirklich unser Fußesleuchte sein und ein Licht auf unseren Weg. Herr, dass wir nie stolpern und dass wir nie irgendwie eine andere Richtung einschlagen, sondern Herr, wir wollen dir treu folgen. Nicht in irgendeinem Namen beten wir das, sondern im Namen Jesu. Amen.